Ich denke, das Wichtige und die zentrale Botschaft ist nochmal, dass sich Klimapolitik eben am Grundsatz der Gleichheit orientieren muss. Das nenne ich kommunistisch inspiriert. Gleiches Recht für alle, einfach bei dieser Frage. Wir akzeptieren keine Klassenunterschiede mehr. Und das erweist sich am Ende des Tages sowohl als funktionaler als auch als gerechter und es aktualisiert das Versprechen einer klassenlosen Gesellschaft. Sicher auf eine recht bescheidene Art und Weise, absolut. Manch einem wird das gar nicht so radikal sein oder nicht radikal genug sein und manch einer wird auch vielleicht sagen, das ist ja jetzt kein Kommunismus. Aber wir müssen auch zugeben, das ist sehr viel weitgehender als das, was bisher die Politik zulässt und auch die politische Debatte überhaupt hören möchte. Und daher sollten wir auch nicht die Krise in den Vordergrund stellen, sondern das Potenzial zur Emanzipation. Das ist mir wichtig. Also Klimakommunismus als die Sache von vielen, nicht einer einzelnen Partei, etwas, das wir erstreiten, ausprobieren und weiterentwickeln müssen. Und daher ist es meiner Meinung nach an der Zeit, Klimakommunisten aller Länder, vereinigt euch. Vielen Dank. Dogs on the track. An ganze Crew vom Buchladen des Sabo, dass ich hier sein darf heute, um über Klimakommunismus zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und so interessiert an dem Thema seid, das ich sehr wichtig finde. Deswegen habe ich ein Buch dazu geschrieben. Ich bin der Mensch mit diesem Namen hier. Ich nutze jetzt diesen schönen Laser, genau, Miltiades Ulios. That's my name. Das ist mein drittes Buch. Ich habe, das ist ja schon 11 Jahre her, die erste Auflage Blackbox Abschiebung geschrieben, falls das jemand von euch kennt. Und unglücklicherweise ist dieses Thema mal wieder immer noch so aktuell. Ich habe das damals in dem Vorwort geschrieben. Ich wünsche meinem Sohn oder so, dass er mal in einer Welt ohne Abschiebungen aufwächst. Und ich glaube, das dauert noch, dass es soweit ist. Also das sind so Gedanken, die ich in der letzten Zeit hatte mit den ganzen Sicherheitspaketen, die jetzt verabschiedet werden. Da haben wir so, wow, Wahnsinn. So, ja, ich habe irgendwie ein paar Jahre gedacht, okay, das Thema ist out, ist gut so, ja. Irgendwie eigentlich wünscht man sich ja manchmal, dass Dinge, über die man schreibt, Missstände, dass sie sich, dass sie sich überholen, dass ein Buch sich überholt. Und dann ist es dann doch nicht so. Dann habe ich ein Buch über Kulturpolitik und Einwanderungsgesellschaft in Köln geschrieben, was aber übertragbar ist auf jede Stadt, eigentlich jede Großstadt in Germany und auch woanders, weil es ein internationales Thema ist. Und mein drittes Buch ist Klimakommunismus, Gleichheit in Zeiten der Erderwärmung. Daran habe ich, du hast mich eben gefragt, wann ich damit angefangen habe. Und wenn man als Autor ein Buch schreibt, dann ist es eigentlich so, dass es nie einen feststehenden Zeitpunkt gibt, ab dem man dann anfängt, ein Buch zu schreiben, also ein Sachbuch. Sondern es ist meistens so, dass man damit schwanger geht, wie es so schön heißt, und sich damit beschäftigt und irgendwann sich das Bedürfnis verdichtet, das nochmal als Buch zu veröffentlichen, beziehungsweise sich dann auch die Arbeit zu machen, ein Buch zu schreiben. Weil es ist immer noch etwas anderes, als wenn man über die Themen spricht, recherchiert, berichtet in Kurzformaten. Und bei mir ist es so, dass ich in den vergangenen Jahren im Radio immer wieder über Klimawandel, Klimapolitik-Themen berichtet habe, gesprochen habe und immer wieder auch Material gesammelt habe, mir Notizen gemacht habe und dann ist es am Ende so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, nee, ich muss jetzt ein Buch dazu schreiben und ich hatte eine Unterhaltung mit einer Kollegin, Moderatorin. Da war das so, dass ich dann berichtet habe in der Frühsendung von Cosmo über die Flughafenaktion von Fridays for Future und Flugscham, die Geschichte. Und als die Mikros aus waren, meinte sie, ja, was soll man denn dann machen? So, ne? Und ich so, weißt du was, ganz ehrlich, Klimakommunismus. Wir brauchen Klimakommunismus. Und sie hat gelacht und irgendwie waren wir uns einig, dass es eigentlich keine schlechte Idee ist. So. Und es war aber eher so ein Versuch, etwas, ein Gefühl und Gedanken in ein Wort zu fassen. Auch erstmal augenzwinkernd gemeint, aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und es sind ja auch verschiedene Publikationen erschienen, sei es Ulrike Herrmann, Kohai Saito, Bruno Kern etwas älter. Also viele nicht viele, aber durchaus Publikationen, die sich mit einer ähnlichen Thematik beschäftigen, wo ich aber immer das Gefühl hatte, da fehlt was, das ist mir zu unkonkret, beziehungsweise da, wo man sich dann wünschen würde, okay, was heißt das denn konkret und warum, wurde mir als Leser ziemlich viel offen gelassen. Und das war auch nochmal eine Motivation, dann tatsächlich Klimakommunismus zu schreiben und erstmal für mich diese offenen Fragen zu beantworten und dann auch eben für alle anderen, ja, die dieses Buch kaufen, lesen und ja, die Diskussion weiterbringen. So ist Klimakommunismus entstanden. Und was meine ich damit? Ich meine eigentlich was ganz Bestimmtes damit. Es ist auch, ich schreibe auch in dem Klappentext, ich meine weder Stalin noch Schlange stehen damit, sondern eigentlich etwas, was ich so als demokratischen Kommunismus bezeichnen würde, der aus einer bestimmten Grundidee, aus einer bestimmten Grundannahme erwächst. Und diese Annahme oder diese These, diese Grundidee ist, dass die Erdatmosphäre ein Gemeingut ist. Und Menschen oder der Kapitalismus können sehr viel zu ihrem Eigentum machen, auch in eine Ware verwandeln, aber der Erdatmosphäre ist es nicht möglich. Also es gibt niemanden, der die Erdatmosphäre besitzen kann. Luft kann man nicht besitzen. Und jedem Menschen steht eigentlich genau dieselbe Menge zu, um ja am Leben zu bleiben. Wir müssen ein- und ausatmen und das ist ja bei jedem Menschen gleich, egal wie reich oder arm du bist, wie mächtig oder weniger mächtig. Und ausgehend von dieser Idee, dass die Atmosphäre ein Gemeingut ist, das sich nicht zur Ware formen lässt, das sich auch nicht in ein Eigentum verwandeln lässt und dass es vielleicht sogar das letzte Gemeingut ist, was wir haben, und wo es sehr entscheidend ist, den Zustand zu schützen, um nicht die Klimakatastrophe eskalieren zu lassen, komme ich zu der Grundthese meines Buches, dass Klimaschutz dann eigentlich nur Kommunismus bedeuten kann. Dass wir also tatsächlich die Atmosphäre als Gemeingut begreifen, behandeln und uns in einer gewissen Weise, und das ist ja auch das, was wir, glaube ich, alle auch unter Kommunismus verstehen und in unterschiedlichsten Ausprägungen, wieder aneignen. Kommunismus als Bewegung also der gesellschaftlichen Aneignung und der gesellschaftlichen Wiederaneignung. Es ist Zeit anzufangen. Das ist das Wichtige. Setzen wir diejenigen Menschen ins Recht, also auch uns, die schon jetzt mehr leisten als andere. Die sogenannten subalternen Klassen sind dabei die klimapolitische Vorhut, also jene Menschen, die die Erdatmosphäre weniger belasten und bisher dafür nicht belohnt werden. Meist tun sie das wider Willen, weil ihnen das Geld zu einem energieintensiveren Lebensstil fehlt. Es ist überfällig, das politisch zu artikulieren und als Ausgangspunkt einer Veränderung der Gesellschaft zu nehmen, die sie gerechter macht. Und auch als Ausgangspunkt einer Veränderung zu nehmen, die vielleicht es auch möglich macht, auch weitere Formen der Vergesellschaftung und des Kommunismus wieder diskutierbar zu machen. Einer meiner Kumpel arbeitet als Reinigungskraft in einem Hotel. Er lebt seit einigen Jahren mit seiner Frau und den 5 Kindern in Deutschland, besaß aber als abgelehnter Asylsuchender lange Zeit nur eine Duldung. Mittlerweile darf er bleiben. Auslandsurlaube macht die Familie nicht. Er hat kein Auto. Sich aber einen E-Roller gekauft. Er lebt also ziemlich ressourcenschonend. Das Klimathema interessiert ihn wenig. Wir sprechen eher über die Kinder oder gehen zum Fußball. Ein weiteres Beispiel. Neulich recherchierte ich für einen Radiobericht vor einem Dönerrestaurant und kam mit den Gästen ins Gespräch. Thema Inflation. 3 Kosmetikverkäuferinnen machten gerade Mittagspause. Die Frauen waren arabischer und iranischer Herkunft. Und beklagten die allseits gestiegenen Preise, sogar beim Döner. Auf die Frage, was man denn tun könne, antwortete eine wie aus der Pistole geschossen. Bloß nicht die Grünen wählen. Mein Hinweis darauf, dass die Grünen ja immerhin das Bus- und Bahnfahren viel billiger gemacht haben, konterte sie, ja, finde ich auch gut, 49-Euro-Ticket. Aber vorher hat es 9 Euro gekostet. Ich erwähne diese Begebenheit gerne, weil darin so viele Aspekte zusammenfallen. Es war die Partei der Grünen, die das 9-Euro-Ticket eingeführt hat. Nach dem Probebetrieb war es Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der es verteuerte und zum Preis von 49 Euro im Monat dauerhaft einführte. Für einen günstigeren Preis war es angeblich kein Geld da. Tatsächlich ist das Deutschland-Ticket damit immer noch viel billiger als sämtliche regionalen ÖPNV-Abos zuvor. Die Verkäuferin, mit denen ich sprach, luden ihren verständlichen Frust über die gestiegenen Lebenshaltungskosten aber bei den Grünen ab, weil sie Klimaschutz mit steigenden Preisen verbinden. Die Maßnahmen eines günstigeren ÖPNV befürworten sie und profitieren davon. Wer dabei welche Stellschraube im politischen Betrieb gedreht hat, dringt nicht in das Bewusstsein allzu vieler Menschen. Zudem ist Klimaschutz häufig ein abstraktes oder auch technisches und akademisches Thema, für das man sich Zeit nehmen und Wissen erarbeiten muss. Das können viele Leute nicht und sie haben auch nicht immer die Zeit und den Kopf dafür frei. Das mit dem Klimawandel stimmt zu 60%, sagte mir neulich ein Bekannter. Der Rest, glaube ich, ist Medienhype. Klimathemen gehören auch aus einem anderen Grund nicht automatisch zu den Lieblingsthemen von Menschen aus der Arbeiterinnenklasse oder den Einwandererstadtteilen. Schließlich möchten sie gerne aufsteigen und wohlhabender werden, was in der Regel mit einem klimaschädlicheren Lebensstil einhergeht. Natürlich gibt es auch viele, die eigentlich klimabewusst denken und die Natur wichtig ist. Viele misstrauen aber dem Etikett Grün, manche nehmen es als puritanischen Habitus wahr, von dem sie sich abgrenzen oder gleich als Schwindel. Sie fürchten, dass Klimaschutz nur bedeutet, dass alles teurer wird und dass diejenigen, die sich klimabewusst geben, das nur tun, weil sie es sich leisten können. Gar nicht mal zu Unrecht. Die Klimakrise bedeutet eigentlich, dass wir Klimaschutz betreiben müssen. Das würde bedeuten, dass wir diese kapitalistische Produktivität ausbremsen müssen. Dieses immer mehr Sachen. Wenn wir aber das ausbremsen würden, hätten wir ein Problem, weil das kollidiert mit den Erwartungen der Bevölkerung. Weil die Leute eigentlich erwarten, dass sie, keine Ahnung, ne, nächstes Jahr noch ein geileres Auto irgendwie kaufen können als dieses Jahr. So, und das ist, glaube ich, dieses Paradox der kapitalistischen Produktivität. Wie können wir damit umgehen und das durchbrechen? Also nach meinem Dafürhalten, das analysiere ich auch in dem Buch, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit der Nivellierung in der Mitte. Also eine Anhebung von unten, aber tatsächlich auch ein Stauchen und Schrumpfen der Oberschicht und der Wohlhabenden. Bisher war es ökologisch kontraproduktiv, mehr ökonomische Gleichheit herzustellen, weil ein steigendes Einkommen der unteren Schichten auch einen Anstieg des klimaschädlichen Konsums bedeuten würde. Das haben wir ja eben schon erklärt, sowohl in unserer Gesellschaft als auch global gesehen. Und die Alternative dazu kann eigentlich nur sein, die soziale Ungleichheit zu reduzieren und das mit Maßnahmen zu verbinden, die umweltschädliches Verhalten limitieren. Und das können wir als eine Form von Klimakommunismus verstehen. Also die soziale Gleichheit zu fördern, die soziale Ungleichheit zu minimieren, zu bekämpfen und gleichzeitig aber umweltschädliches Verhalten einfach zu verbieten. Also eine klimafreundliche Form der Umverteilung auf dem bestehenden Level des Lebensstandards und eine Angleichung zur Mitte statt nach oben. Das bedeutet, Klimakommunismus kann eigentlich nur sein, den Anteil der Treibhausgasemissionen, der mit unserem persönlichen Konsum und Verbrauch zu tun hat, mit Hilfe politischer Maßnahmen zu reduzieren. Freiwillig funktioniert das nicht. Wenn wir uns dafür einsetzen, dann greifen wir Klassenverhältnisse an, wie wir eben gesehen haben, weil natürlich die oberen Klassen einfach viel mehr an Treibhausgasen verursachen. Und wenn wir das tun, nutzen wir Klimaschutz, um mehr gesellschaftliche Gleichheit herzustellen. Und das lässt sich auf die Formel bringen, gleiches Recht für alle beim Verursachen von klimaschädlichen Abgasen. Diejenigen müssen stärker belohnt werden, die sich klimafreundlich verhalten. Leute, die höhere Emissionen verursachen als ihre Mitmenschen, müssen dafür bezahlen. Klimaschutz muss mehr gesellschaftliche Gleichheit ermöglichen, statt die Ungleichheit zu vergrößern. Ich werde jetzt einen Sektor herausgreifen. Im Buch habe ich mich auch mit anderen Sektoren beschäftigt, aber mir ist wichtig der Verkehrssektor, weil da sinken die Emissionen seit 30 Jahren nicht. Und wie wir sehen, da werden die Klimaziele am meisten verfehlt, also um 180 Millionen Tonnen laut dieser aktuellen Studie des Umweltbundesamtes. Der Verkehr müsste sozusagen schon 180 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase bis 2030 ausstoßen, als er tut und auch voraussichtlich weiter tun wird in den nächsten 5 Jahren. Und das Erste, was dazu beitragen kann, um das zu erreichen, wäre zum Beispiel die Zahl der Flugreisen zu reduzieren. Das geht nur, wenn wir das Recht auf Flugreisen begrenzen und gleichzeitig gleichmäßig verteilen auf die Bevölkerung, aber eben nach dem Gleichheitsprinzip folgend und nicht indem man es einfach teurer macht, wie es bisher funktioniert. Und das hätte auch den größten Effekt, wenn man damit die Gleichheit in der Gesellschaft fördern möchte. Ich habe hier mal eine Statistik zu den Flugreisen in Deutschland. Das ist vor Corona gewesen. Wir sehen, das waren immer ansteigend, fast 250 Millionen Flugreisen im Jahr. Dann kommt Corona. Da wurde nur noch ein Viertel so viel geflogen. Haben sich einige Leute geärgert, so Mallorca- und Antalya-Rentner waren richtig sauer, wählen jetzt AfD. Aber ich glaube, daran ist keiner gestorben. Es geht. Ne? Und ich meine, es diente dem Gesundheitsschutz. Also es geht eigentlich. Es geht. Wenn man will, kann man das politisch machen. Und das war ziemlich krass, ja. So, dann ist es dann ein bisschen angestiegen. So, und hier waren die Corona-Maßnahmen wieder vorbei. Und wie wir sehen, die Leute haben quasi mit den Hufen gescharrt und konnten es gar nicht erwarten, wieder irgendwie in den Flieger zu steigen. Ist natürlich voll nach oben gegangen. Und hier haben wir auch schon Ahrtalflut und alles gehabt, die Klimadebatten. Und wie wir sehen, im vergangenen Jahr ist die Zahl der Flugreisen nochmal angestiegen. Das hier ist die Zahl der Flugreisen in der ersten Jahreshälfte. Wenn ich das hochrechne, landen wir dieses Jahr bestimmt wieder bei 250 Millionen Flugreisen pro Jahr in Deutschland, wie vor Corona. Und daraus lese ich, den meisten Menschen ist es scheißegal, was mit dem Klima passiert. Hauptsache, sie können nach Mallorca fliegen, und zwar am besten dreimal im Jahr. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, hey, aber wir können doch Flugbenzin mit Wasserstoff herstellen. Ja? Und da gibt es ein Power-to-Liquid-Roadmap, also man nimmt Strom aus Windkraftanlagen zum Beispiel, wenn er überschüssig ist, weil nachts zum Beispiel wird nicht so viel Strom gebraucht, dann produziert man damit Wasserstoff und mit diesem Wasserstoff kann man Flugbenzin herstellen. So, ne, das ist dann abgasfrei und da gibt es eine Studie dazu und das ist immer noch nicht richtig angelaufen, weil es auch teuer ist und da geht man davon aus, dass man bis 2030 in Deutschland 2% des gesamten in Deutschland benötigten Flugkraftstoffes mit Wasserstoff herstellen kann. 2%. Es ist völlig klar, dass das irgendwie nur mit Importen aus der ganzen Welt funktionieren wird, wenn überhaupt. Jetzt gibt es Leute, ja, man kann das ja auch anders herstellen, zum Beispiel mit Pflanzenfett und so weiter und so fort. Da gibt es unterschiedliche Verfahren. Ihr kennt das ja auch, Biodiesel beim Auto kann man auch bei den Flugkraftstoffen machen. Da gibt es auch eine Studie zu. Wenn man das global machen würde, um all den gesamten Flugverkehr irgendwie mit pflanzenbasiertem Flugkraftstoff irgendwie zu betreiben, dann müsste sich die globale Produktion verdoppeln und dafür wären 300 Millionen Hektar neuer Anbauflächen nötig. Das ist etwa ein Fünftel des derzeit weltweit verfügbaren Ackerlandes. Trotzdem würden noch 3,4 Gigatonnen CO2-Äquivalente übrig bleiben, die man irgendwie aus der Atmosphäre filtern müsste. Das heißt, dieses Märchen, man kann irgendwie auch fliegen, klimaneutral zur Verfügung stellen, es ist tatsächlich ein Märchen. Also das, wenn überhaupt funktioniert, auch das nur, wenn man die Zahl der Flüge reduziert. So, und all das, also all dieser Aufwand ja eigentlich nur, um das elitäre Bedürfnis eines kleinen Teils der Weltbevölkerung nach unbegrenzten Flugreisen zu befriedigen. Wer fliegt denn eigentlich viel? Ja, ich gehe da hier jetzt mal kurz rüber. So, das hier, 94% der Leute haben in Deutschland Inlandflüge gar nicht gemacht in den letzten Jahren. Das ist eine Studie vom Fraunhofer-Institut, ja. 94% fliegen überhaupt nicht innerhalb Deutschlands. Und hier ein ganz kleiner Teil, irgendwie 1 oder 2%, fliegen 4 oder mehrfach im Jahr. Dasselbe hier mit Flugreisen innerhalb Europas, da sehen wir Urlaubsflüge. 66% haben gar keinen Urlaubsflug gemacht innerhalb des Befragungsjahres. Aber wir sehen auch immerhin hier so 15% zweimal im Jahr. Und auch hier ein kleiner Prozentsatz, etwa 8%, vier oder mehrmals im Jahr. So, und das ist natürlich eine Ungleichbehandlung, die wir so nicht mehr akzeptieren können, weil das sind Klassenverhältnisse und die müssen wir angreifen. Und das Interessante ist, es gab da in derselben Umfrage auch die Frage, ob man denn der Meinung sei, man sollte das mit politischen Maßnahmen irgendwie regulieren. Und das Interessante ist, eigentlich ein großer Teil irgendwie der Meinung ist doch, man sollte schon auch politische Maßnahmen irgendwie dafür ergreifen. Immerhin, den innerdeutschen Flugverkehr zu reduzieren, ist auch eine große Mehrheit dafür. Und daraus folgt, und das finde ich, ist eine klimakommunistische Maßnahme, die am Anfang stehen sollte und wofür wir tatsächlich uns Aktionen überlegen sollten und es propagieren sollten, Flugreisen begrenzen. Eine Flugreise pro Jahr muss reichen. Die andere sind gestrichen, Ladies and Gentlemen. Was würde das denn bedeuten? Das würde bedeuten, wir haben 148 Millionen Flugreisen, die Menschen aus Deutschland im vergangenen Jahr unternommen haben. Ich habe hier die Flugreisen von Leuten, die aus dem Ausland kommen, abgezogen. Für die müsste das aber auch gelten. Also ein Herr Zuckerberg oder ein Herr Elon Musk, die dürfen auch nur einmal mit dem Flieger nach Deutschland kommen im Jahr und den Rest müssen sich dazu kaufen. So, das sind Incoming-Passagiere. Ne? Also das wären 148, hier haben wir ungefähr, das ist die Bevölkerung Deutschlands, etwas mehr als 80 Millionen. Das heißt, diese Lücke hier, ja, die könnten wir durch so eine Maßnahme sofort sparen. Das wären 64 Millionen Flugreisen pro Jahr weniger. Und es gibt einfach keine andere politische Maßnahme, mit der wir ähnlich effektiv den Ausstoß an Treibhausgasen durch den Flugverkehr in Deutschland reduzieren können. Es ist nicht so krass wie zur Corona-Zeit. Es ist auch nicht so krass, wie Bruno Kern vorschlägt. Der Ökosozialist, der sagt halt so, alle 20 Jahre nur eine Flugreise. Das finde ich natürlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich überlege mir, womit könnte man in die Öffentlichkeit gehen, wo man viele Leute noch auf seiner Seite hätte, weil wir gesehen haben, dass ein Großteil gar nicht mehrmals im Jahr fliegt, sondern das ist eigentlich ein kleiner Teil der Gesellschaft. So, und das wären tatsächlich, wenn man das auf ein Jahr begrenzen würde, wären das mehr als 60 Millionen Flugreisen und die entsprechenden Treibhausgase, die wir dann nicht mehr freisetzen würden. Das sollte man allerdings verbinden mit dem Recht auf Flugreisen zu handeln. Was heißt Flugreisen handeln? Wie viel würden Sie oder Ihr Unternehmen für das Flugrecht eines Mitbürgers, einer Mitbürgerin bezahlen? Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Firma ihr arbeitet, aber was wäre da so angemessen? Ja? Also die Allianz habe ich mal nachgefragt. Die hat 4.000 Flugreisen ihrer Mitarbeiter im Jahr. Ich finde, die könnten auch 5.000 Euro bezahlen, um jemandem das Flugrecht abzukaufen. Ja, also ein Durchschnittsverdiener hätte damit quasi Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld zusätzlich im Jahr und könnte dann einfach sagen, dieses Jahr fliege ich halt nicht mal nach Mallorca, sondern fahre halt irgendwie, keine Ahnung, an die Ostsee. Das ist eine Umverteilungsmöglichkeit, die sehr massiv ist und sie nützt umso mehr Menschen, die wenig Geld haben. Wie viel würdest du denn für dein Flugrecht verlangen? Wer wäre denn mit 1.000 Euro zufrieden? Wenn jetzt, wen soll ich denn da nehmen? Nehmen wir mal, nennt mir eine wohlhabende Person in Deutschland. Thomas Rossmann, der Chef von Rossmann. Christian Lindner. Friedrich Merz. Friedrich Merz dürfte natürlich mit seinem Privatjet auch nicht mehr als einmal im Jahr abheben. Ja, also Lindner oder Merz. Wer wäre denn damit zufrieden, 1.000 Euro von Herrn Lindner oder Herrn Merz zu verlangen, um sein Flugrecht zu nutzen? Wer wäre denn mit 2.000 Euro zufrieden? Wer wäre denn mit 5.000 Euro zufrieden?
Wenn wir 5.000 Euro geben, dann wird Friedrich Merz nicht mehr fliegen.
So rum. Super, okay. Ja, aber dann hättest du ja nichts davon. Und dann wird das doch vielleicht... Ja, okay, gut. Du musst es ja nicht. Du kannst es ja verfallen lassen. So, ne? Man kann es ja auch aufbewahren, für Notfälle zum Beispiel. Ja? Wenn man dann in einem Jahr nicht fliegen würde, hätte man im nächsten Jahr vielleicht auf zwei Flugreisen. Manchmal gibt es ja familiäre Gründe, auch gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund, auch mal schnell in die alte Heimat zu fliegen. Total wichtig so, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es gibt viele Geflüchtete, die haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie das Land zu verlassen, so, ja? Also auch da wieder, take your privileges, ne? Deswegen denke ich, wäre das eine Möglichkeit, und das kann man ja auch eigentlich organisatorisch einfach machen. Also du musst ja eh einchecken. Also die sehen, man sieht ja jedes Mal im System, ob du schon mal geflogen bist in dem Jahr oder nicht. Wäre also einfach zu machen, meiner Meinung nach. Und so eine Börse könnte man auch aufsetzen. Ich glaube, 200 Millionen hat die Corona-Warn-App gekostet, die Bundesregierung dafür ausgegeben hat. Und die Corona-Warn-App, wissen wir ja alle, hat dann am Ende doch nicht so viel gebracht. Also ich glaube, da kann man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und so ein schönes System aufsetzen, wenn es denn den genügenden politischen Druck dafür gibt. Also ich wäre mit 5.000 Euro zufrieden. Bei BürgergeldempfängerInnen ist es schwierig, weil die dürfen ja nur 1.200 Euro dazu verdienen im Jahr, pro Person zumindest, glaube ich, oder pro Bedarfsgemeinschaft, weil sonst wird das ja angerechnet. Aber selbst das, so stell dir vor, als Bürgergeldempfängerin kannst du Christian Lindner sagen, ich hätte gerne 1.200 Euro, davon fahre ich jetzt super in Urlaub. Und dann darfst du gerne nochmal irgendwie im Jahr irgendwo hinfliegen. Auch eine Möglichkeit, und das ist eine Form der direkten Umverteilung von oben nach unten, weil wie wir wissen, es sind vor allem die Wohlhabenden, die im Schnitt häufiger irgendwo hinfliegen im Jahr, als jetzt die Durchschnittsbevölkerung. Ich bin seit 3 Jahren schon nicht mehr in den Flieger gestiegen. So, aber ich schreibe auch keine Bestseller, sondern halt eher so linke Bücher über Abschiebepolitik und Klimakommunismus.